She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Läuft. So. Wir müssen das ganz einfach machen. Wir haben einen Gast, Julian Schmid. Das ist super. Aber du musst dich ganz... Hoppala. Ganz kurz hinten anstellen, weil ich A, husten muss. Und B, weil wir kurz darüber sprechen müssen. Ich mache den Fernseher an, heute, zufällig. Und dann sitzt er auf einer Couch neben Boris Becker, Vinzenz Geiger. Was ist passiert?
Ja... Sie wollten meinen richtigen Experten dabei haben bei den Australian Open.
Und da bist du qualifiziert für?
Ja klar. Die haben angeschaut, wer in den letzten Jahren die meisten Stunden auf Discovery Plus gestreamt hat. Und dann wurde ich auserkoren.
Stark.
Nee, es war eine Anfrage vom DOSB. Dieser Eurosport ist ja Home of Olympics, die haben ja da die Rechte und ja, da gab es die Anfrage, ob ich Lust habe, bei Match by Becker ins Studio zu kommen, im Rahmen der Einkleidung. Und ja, habe ich natürlich gesagt, ja klar mache ich das, habe ich Bock, weil ja, ich bin ein großer Fan der Sendung und schaue viel Tennis. Und ja, das habe ich natürlich dann gemacht und es war ganz praktisch heute früh. Vor der Einkleidung, es war nur eine Viertelstunde weg, das noch gemacht und dann direkt danach zur Einkleidung, also in einem Aufwasch.
Nicht schlecht, damit zu unserem Gast, weil er ist, glaube ich, hier in der Runde der Einzige, der vom eigenen Anblick her beurteilen kann, ob der Finzi wirklich als Tennisexperte taugt. Julian Schmid, was sagst du und warum bist du da nicht gesessen?
Ja, ich wollte es gerade auch schon sagen, der eigentliche Tennisexperte bin doch eigentlich ich. als Clubmeister, also... Auf dem Tennisplatz bin dann wohl ich nur der Experte, aber im Studio, da überlasse ich mal im Geiger ein bisschen das Feld.
In der Theorie bin ich, glaube ich, echt relativ gut. Also, hab schon überzeugen können mit Fachwissen.
Ja, wie gesagt, bei Sport.
Die wollten gar nicht über Tennis reden mit mir, nur ganz kurz.
Aber das andere Stichwort, und da habt ihr euch alle drei heute schon gesehen, heute heißt Montag, 19. Januar, es war Olympia-Einkleidung, was bedeutet... Ihr beide fahrt zu Olympia. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Danke, danke.
Jetzt musst du sagen, Coco, haben Sie sich gefreut vor Ort?
Also ich würde sagen, ich glaube, Juli war so in Rekordgeschwindigkeit durch bei der Einkleidung. Der hat sich dann irgendwann was zu essen geholt und noch auf den Finzi gewartet. Und Finzi kam irgendwann so ganz gemütlich erstmal in die Mixzone und ist dann so durchgeschlendert und sah irgendwie nicht immer ganz so begeistert aus.
Ich habe versucht, es zu genießen, wie es mir meine Frau befohlen hat.
Was hat sie dir befohlen?
Sie hat gesagt, komm, jetzt wenn Einkleidung hast, genießt es. Das ist was Besonderes.
Ist ja auch was Besonderes.
Ja, ist es. Was?
Aber
so richtig genossen habe ich es trotzdem nicht.
Aber warum nicht? Ist es so ein lästiger Pflichttermin oder?
Nee, weiß nicht. Irgendwie dieses Jahr hat es mich, ja, also war schon cool, irgendwo halt die Klamotten erst zu bekommen. Aber ich habe es ja schon gekannt und ja, habe schon einfach gewusst, wie es ablaufen wird. So. Also, und ja, war dann auch ein bisschen irgendwie am Arsch heute. Wir sind ja direkt aus Oberhof hin. Und deswegen, ja, war ich jetzt nicht ganz so motiviert, da zu lang irgendwie abzumhängen und noch Smalltalk zu machen mit den Leuten, wo noch sonst noch da waren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich ziehe das relativ schnell durch und dann geht's ab nach Hause.
Ist denn die, ich habe noch gar keine Bilder gesehen, ist denn die Klamotte wieder so, sagen wir mal, auffällig wie beim letzten Mal?
Würde ich mal schon, ja. Also mal, ich glaube, die Einlaufklamotten, die hat man, glaube ich, schon im Internet ein paar Mal gesehen. Sieht so ein bisschen aus, wenn man sich so ausbreitet, ist ein bisschen wie so ein Umhang, aber sieht ein bisschen aus wie eine Fledermaus vielleicht. Aber ich finde es eigentlich an
sich Team Batman.
Ja, Team Batman findet es eigentlich ganz gut, aber Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich glaube, auffallen tut mir auf jeden Fall mit dem Outfit. Und allgemein so, ich bin Fan davon, von so ein bisschen Oversized und so Fleece-Zeug. Also ich muss sagen, ich finde es schon ziemlich gelungen. Und ja, und schauen wir mal, wie gut es dann auch vor Ort dann ausschaut. Wenn es alle Athleten anhaben, dann macht es meistens eigentlich immer einen guten Eindruck.
Bei mir war das krasse. Ich war ja bei dem Shooting für die Einkleidung, war ich dabei im Herbst. Und wurde dann, immer wenn auf Instagram ein neues Teil vorgestellt wurde, wurde ich immer als Co-Autor hinzugefügt. Und deswegen habe ich immer die Kommentare, also das waren quasi auch meine Bilder, wo da gepostet wurden. Und dann habe ich immer die Kommentare mitbekommen von den deutschen Wutbürgern. Und die sind natürlich alle völlig steil gegangen, wie man denn sowas Hässliches überhaupt machen kann. Und die sind halt wirklich ausgeflippt. Und also es ist jetzt wirklich nichts dabei, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt ansatzweise so, dass man darüber nachdenkt, dass es hässlich oder so ist. Es ist eigentlich einfach in dem Adidas-Style, wie es die letzten Male auch war, und halt, also schwarz-rot-gold. Also da ist sicher nichts dabei, wo man irgendwie ausflippen sollte. Aber wenn man die Kommentare so durchgeht, dann hört sich das an, als hätten wir die schlimmste Einkleidung aller Zeiten. Und also ich glaube an Sochi 2014, an das, was da Bogner veranstaltet hat, an das kommt nichts ran, weil das waren ja eher so Papageien-Outfits.
Also alles, was ich glaube ich bisher gesehen habe, ist dieser rote Fließkittel.
Der gehört ja, der ist ja wohl cool, oder? Also
der sah ganz cool aus.
Ja, also wenn selbst der Finzi inzwischen Fließjacken gut findet, dann
ja, also
müssen sie schon was herhalten.
Mit dem Fließ habe ich mir immer noch nicht angefreundet, aber sie sehen cool aus zumindest.
Ich bin halt mal durchgelaufen und habe mir so alles angeschaut und ich finde es eigentlich schon ganz cool. Also die roten Mützen und die Jacken sind schön, auch die gelben Hoodies, die ihr alle anhattet, sahen echt cool aus. Die Fischerhüte, also der Fischerhut, der war natürlich mein Highlight. Aber sonst, ich finde es eigentlich nicht so schlecht.
Nee, es ist auf jeden Fall richtig cool. Also ich habe es ja auch schon gekannt. Und also wenn man die Einkleidung anschaut, seit Pyeongchang eigentlich, dann auch über Tokio, Peking, die haben alle so einen ähnlichen Style gehabt und das wird einfach jetzt nochmal fortgeführt. Also einfach der Adidas-Style und der ist mega cool. Also ich darf natürlich jetzt auch nichts anderes sagen, aber ist auch meine ehrliche Meinung.
Jetzt hast du gerade schon erwähnt, Finzi, dass du beim Shooting mit dieser Klamotte für Olympia im Oktober schon dabei warst, was ja bedeutet, dass man damals schon davon ausgegangen ist, der Herr Geiger wird da teilnehmen in Italien. Die Frage ist jetzt aber, und damit kommen wir vielleicht dann auch zum Wochenende, jetzt gerade hinten raus, war das denn durchgängig so klar?
Puh, also so klar, das ist natürlich eine schwierige Frage. Wir haben alle genau gewusst, oder es wird für uns kommuniziert, dass es am Sonntag in Oberhof, dass wir da nominiert werden. Oder dass da die drei nominiert werden. Und ja, dann hatten wir unsere internen Qualifikationsrichtlinien. Und die musste man natürlich erfüllen. Und dass ich da sicher dabei bin oder dass jemand da sicher dabei ist, zu 100% sicher konnte man sich natürlich nicht sein. Aber ich denke mal, der Juli hat an seinem ersten Wochenende in Kusamo eigentlich schon so viele überzeugende Punkte geliefert. Oder ja, so viele Argumente gehabt, dass eigentlich schon kein Weg an ihm vorbeigeführt hat. Und ich denke, mit meinem Sieg in Ramsau war das Thema dann für mich persönlich auch durch, auch wenn ich da nur die halbe Quali hatte. Aber wenn jemand ein Rennen gewinnt, dann ist selbst in der erfolgsverwöhnten Nation Deutschland relativ wahrscheinlich. Aber klar, sehr so sicher hat man sich natürlich, also zu 100% hat man es erst jetzt am Sonntag erfahren, aber als dann der Johannes auch noch zweimal auf dem Podest war, war das dann das Thema relativ durch. Also da war es eigentlich für uns jetzt schon klar. Und klar, der Wendel hat auch einen Podest gehabt oder hat einen Podest. Aber das war halt auch ein Massenstart. Das zählt natürlich dann jetzt nicht ganz so wie jetzt im Gundersen oder auch im Compact, weil bei Olympia halt einfach kein Massenstart ist. Und ja, deswegen war es eigentlich für uns jetzt alle klar und die Entscheidung kam jetzt für keinen überraschend, aber klar, es geht um extrem viel. Ich denke, wir hatten alle den Druck oder haben uns selber den Druck gemacht, dass wir da dabei sein wollen und unbedingt dabei sein wollen. Deswegen ja, freut man sich natürlich, wenn man dann auch, ja, wirklich ausgesprochen wird, dass es fix ist, dass man dabei ist. Und ich glaube, da fällt jetzt bei jedem von uns Druck ab, auch wenn es jetzt bei mir, wenn ich mir relativ sicher war und der Juli sich wahrscheinlich auch sehr sicher war mit seinen ganzen Podestplätzen und Siegen, wo er jetzt, oder Sieg, wo er hatte. Aber ja, ich denke, also musst du selber sagen, Juli, aber ich glaube, das fällt trotzdem von jedem so ein bisschen Druck ab jetzt.
Ja, genau, stimmt. Also das war ja auch einfach auch am Anfang ja auch noch nicht ganz klar so richtig, wie sich vielleicht diese Quotenplätze auch verteilen, und dann hätte vielleicht aus diesen drei halt auch ganz schnell nur zwei werden können, wo dahin fahren und einer halt zur Reserve. Jetzt sieht es ja in dem Fall ganz gut aus, glaube ich, mit den Quotenplätzen, dass eben Deutschland auf jeden Fall, glaube ich, den dritten dazu bekommt. Und ja, wie es dann, glaube ich, auch der Finzi schon angesprochen hat, war es halt einfach wichtig, die Ergebnisse dann für mich jetzt in dem Fall relativ zügig zu haben. Mir ist zum Glück halt in Kuusamo dann schon gleich gelungen, aber ja, schlussendlich war es mir auch wichtig, dass ich dann halt auch in den späteren Weltcups auch eher hinsichtlich immer näher an Olympia halt auch nochmal auf dem Podest stehe und dann nochmal auch eben gute Form zeigen. Ich schlussendlich bringe dir halt eben jetzt, klar, die bringen dir schon was, die Podeste im November, aber schlussendlich muss man ja dann auch schauen, dass man einfach Richtung Mitte Januar oder Anfang Februar dann auch die Leute mitnimmt, die wirklich zu dem Zeitpunkt eben ja sehr, sehr gut sind. Und ja, deshalb war ich natürlich sehr zufrieden, dass mir das so gelungen ist. Ist natürlich ja extrem bitter auf der anderen Seite halt für den einen, der jetzt leider bei uns ja daheim bleiben muss. Dennoch, glaube ich, gibt es auch gute Beispiele. Da kann man, glaube ich, Manuel Feist mal fragen, wie schnell es dann doch geht, dass man mal auf einmal bei Olympia am Start ist, wenn irgendjemand, natürlich wünscht man es niemand, dass irgendwas passiert oder dass irgendjemand krank ist, aber ich denke, das ist auch auf jeden Fall ein gutes Zeichen bei uns im Team, dass, ja, falls einer ausfällt, dann kann natürlich in dem Fall der Ander Wendel schnell wieder nachrutschen. Und ja, ich glaube, dann ist es auf jeden Fall gut, dass man eben auch vier starke Leute im Team hat. Und ja, deshalb, ja, freue mich, dass es jetzt für uns quasi so ausgegangen ist. Aber ja, sehe das natürlich auch so ein bisschen, dass ja, für den Wendel halt extrem schade ist und ja, da glaube ich auch schon in ein großer Traum zerplatzt ist. Aber ich hoffe, dass er das gut verpackt und dann in Seefeld wieder gut am Start ist.
Wie läuft das mit den Quotenplätzen ab? Kann das wer von euch mal genauer erklären? Weil das ist ja so, die FIS legt ja fest, wie viele Startplätze es in der jeweiligen Sportart gibt. Und wie läuft es dann genau mit den Quotenplätzen ab?
Momentan, also es gibt eben von unserer letzten Olympiade waren wir 18 Nationen. Und wir haben jetzt eine Quote von 36 Startplätzen. Also heißt quasi, jede Nation hat zwei Startplätze. Und also wenn ich es jetzt richtig sage, dann halt, wenn eine Nation zum Beispiel nicht ihre volle Quote ausreizt, eben mit diesen, oder halt nicht so viele Leute hinschickt, wie sie wollen, und zum Beispiel nur einen, dann werden halt diese Quotenplätze, gibt es dann eine Weltrangliste. Ich glaube, die geht dann über ein Jahr, also ich glaube vom 19.01.25 bis 19.01.26 gegangen, wenn mich nicht alles täuscht, Fitzi, sonst muss ich mich berichtigen, aber ich glaube, so ist es. Da werden, glaube ich, alle Punkte so gesagt zusammengerechnet von den Sportlern, die das da machen. Und ja, die Nation, wo da halt die drei besten Sportler hat, die kriegt dann so einen Quotenplatz dazu. Ich glaube, bisher ist sogar auch noch Norwegen, Japan und Deutschland und Österreich. Also so sehen die Quotenplätze aus. Und da gibt es auch so eine Liste bei der FIS. Also falls es jemand interessiert, natürlich auch. Also geht es natürlich nicht nur um Kombinationen, sondern auch um andere Sportarten. Da kann man das eben auf der FIS-Website schauen. Und sobald die fixiert sind, ist dann da auch ein grünes Zeichen dahinter. Und ja, deshalb dürfen wir eben den dritten nur mitnehmen.
Die Liste wird jetzt aber nicht mehr aktualisiert. Also der Stichtag war gestern, also am Sonntag. Und in dem Fall ist eben, so wie der Julia sagt, wir haben eben eine gewisse Anzahl an Quotenplätzen und dann wird das auf die besten Nationen aufgefüllt. Deswegen ist es jetzt eigentlich zu 100% sicher, dass Deutschland drei Startplätze hat, weil wir da in der Liste auf Nummer 1 sind. Und ja, dann, da werden jetzt, es gibt auch gar keine Möglichkeit mehr eben, dass jetzt nochmal eine Nation dazukommt, weil wenn eine Nation, also wenn jetzt zum Beispiel ein Brasilianer auf einmal ankommen würde, der hätte jetzt das gar nicht mehr die Möglichkeit dazu, weil es gibt ja von der FIS auch noch eine Vorgabe. Also jedes Land hat natürlich die Vorgaben, so wie wir jetzt in Deutschland mit zweimal Top 16 oder einmal Top 8. Aber so hat die FIS auch die Vorgabe, dass man mindestens einen Punkt im COC erreicht hat. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Brasilianer kommen würde und jetzt nächstes Wochenende im COC noch einen Punkt schaffen würde, dann wäre das schon zu spät, weil eben diese Liste gestern war die Deadline. Deswegen sind die Nationen, die jetzt da sind, sind die maximalen Nationen, was wir haben. Das sind 17 Stück. Und ja, davon kommt es jetzt dann darauf an, wie viel die kleinen Nationen auch an Athleten schicken. Deswegen kann es dann auch gut sein, dass vielleicht vier Nationen dann wirklich auch vier oder sogar fünf Nationen drei Sportler dann am Start haben.
Jetzt ist ja das Argument des IOCs, dass man die Anzahl der Nationen, die bei Olympia teilnehmen, zu fördern. Viele sagen aber, da leidet dann die Qualität auch der Spiele drunter, weil halt viele gute Athleten einfach zu Hause bleiben müssen. Wie steht ihr zu dieser Quotenplatzregelung?
Ja, also für mich darf es halt einfach auch nicht einfacher sein, bei Olympia eine Medaille zu gewinnen, wie im Weltcup auf dem Podest zu stehen. Also da läuft dann irgendwas schief. Also ich finde, keine Ahnung, ob man da nicht vielleicht eine Regelung trifft, dass man halt jeden Athleten zumindest mal mitnimmt, der einen Weltcup-Podest hat in der Saison oder in der Periode, Weltcup-Periode zum Beispiel davor. Nicht schlussendlich, wenn halt jemand daheim lässt, der eine reelle Chance hat, um die Medaille mitzukämpfen, dann ja, wird es zwar trotzdem auch jetzt bei Olympia wieder ein Kampf um die Medaillen, aber ich finde es immer gut, ist ja egal eigentlich welche Nation, sondern wenn sieben um eine Medaille kämpfen, vielleicht auf den letzten 500 Metern, ist spannender, wie wenn es drei machen, meiner Ansicht nach. Und dann ist es natürlich nicht gut, wenn man dann klar bis ins Niveau halt meiner Ansicht nach dann schon eben ein bisschen runterschraubt.
Ja, also ich sehe es ein bisschen anders. Klar, von der sportlichen Leistung her ist sicher, wäre es besser, wenn da mehr von den großen Nationen am Start wären, aber es sind halt Olympische Spiele und das war davor mit den vier Startplätzen auch schon so. Also da war dann auch zum Teil ein fünfter oder ein sechster Mann dabei, jetzt aus Deutschland zum Beispiel, wo vielleicht das Podest laufen könnte. Aber es ist halt einfach, zu den Olympischen Spielen gehört halt die Vielfalt, dass da auch verschiedene Nationen, dass das auf dem Bild jetzt nicht nur, zum Beispiel wenn man jetzt im Langlaufen denkt, und da dürften, man sagt jetzt von den Top 100 der Welt Distanzlangläufer, dürften einfach alle mitmachen, unabhängig von der Nation, dann wären da halt vermutlich 40 Norweger am Start. Und dann hätten wir halt, da kann es halt sehr gut sein, dass es einen norwegischen Zehnfachsieg gibt. Und das will man halt, also natürlich wäre das dann von der sportlichen Leistung her das Beste, aber das ist halt einfach nicht der Sinn der Sache, meiner Meinung nach, aber das ist ein Thema, da lässt sich wirklich drüber streiten, weil wo will das IOC hin? Das weiß keiner. Auf der einen Seite sagen sie immer, sie wollen Elite-Sport haben, auf der anderen Seite wollen sie so viele Nationen und Vielfalt haben und dann wollen sie noch den olympischen Gedanken von damals irgendwie integrieren. Also das widerspricht sich alles so hart, da muss jeder sich seine eigene Meinung bilden. Ich glaube, sie denken halt in erster Linie ans Produkt und an ihr Geld, wie immer. Und das entscheidet dann das rechtfertigt dann, glaube ich, auch die ganzen Entscheidungen, die sie haben.
Aber sollte man dann nicht vielleicht eher sagen, man erhöht die Anzahl der Startplätze in einer jeweiligen Sportart, sodass eben keine Guten zu Hause bleiben müssen und trotzdem viele Nationen dabei sein können?
Das ist natürlich leicht. Das wäre natürlich super, aber sie haben ein Limit an Athleten und das haben sie eine Gesamtquote. Und wenn dann halt zum Beispiel ein neuer Sport dazukommt, dann fallen halt irgendwo Sportler weg. Und ja, wenn man an die Sommerspiele denkt, da ist es ja im Endeffekt so, da sind in der Leichtathletik auch ja in jeder Disziplin die gewissen Athleten am Start und nicht, okay, jetzt haben wir x Leichtathleten. Weil im Ski Alpin ist es ja dieses Jahr so, dass Deutschland zum Beispiel vier Startplätze hat, aber es gibt ja im Ski Alpin sind es ja komplett unterschiedliche Sportarten. Also ein Slalomfahrer und ein Abfahrer macht halt was komplett anderes. Deswegen kann man eigentlich ja nicht die in einen Topf schmeißen. Aber im Sommersport wird es anders gemacht und da funktioniert es auch irgendwie. Aber ich weiß nicht, an was das liegt, dass da im Winter so hart auf diese Quotenplätze geschaut wird.
Das müsste man vielleicht wirklich mal mit jemandem auf dem IOC besprechen. Weil ich verstehe von der Grundidee her schon, dass es irgendwie eine Regel gibt, die dafür sorgen soll, dass es diese internationale Diversität gibt, die man bei Olympia haben will und nicht ein Land alles zumacht. Aber die Abwägung ist natürlich sehr schwer, weil gleichzeitig, Juli, wie du ja auch richtig sagst, es ist die größte Bühne, man möchte auch den besten Wettbewerb auf der größten Bühne haben. Schwierige Abwägung, aber das Interessante ist ja, dass das ja in ganz vielen Sportarten gerade passiert. Also ich meine, Fußball ist ja dasselbe. Was die Italiener gerade schimpfen in ihrer WM-Qualifikation, weil Europa jetzt weniger Plätze bei der WM hat und darum nicht mehr alle Gruppenzweiten gleich weiterkommen und sie sich jetzt in diesem Turnier rumhauen müssen, ist dasselbe Phänomen. Irgendwie quasi die Opfer der Sportglobalisierung.
Das ist immer, wenn man neue Märkte irgendwie erschließen will und ja, das entscheidet halt einfach alles. Das ist ja, es ist hart, aber wenn man, es ist einfach sehr, sehr schwer, da den richtigen Weg zu finden.
Jetzt finden ja die Spiele seit vielen Jahren mal wieder in Europa statt. Mit was für einem Gefühl blickt ihr auf die Spiele dieses Jahr?
Ja, also an sich ich mit dem ja sehr guten. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe aber, dass es vielleicht einfach ein bisschen anzieht. Die letzten Spiele waren eben ja vor 20 Jahren eigentlich in Europa. Und ja, also wenn man so, ich glaube, die Bilder aus Turin oder so kennt, da war schon echt gut was geboten. Also ich hoffe, dass es vielleicht wieder ein bisschen so einen Ansporn gibt. Oder speziell, ja, als Predazzo zum Beispiel, uns lebt ja auch nicht weit weg von Innsbruck oder sowas. Also eine Anbindung halt zu den Städten oder zu den Alpenregionen ist ja auf jeden Fall da. Und dann hoffe ich natürlich schon, dass da immer viele Zuschauer am Start sind und sich das anschauen. Ich glaube, an sich bietet da wirklich unser Ort, also Predazzo, wo die Langläufe sind, klar, Antholz und so auch, wunderschön, auch landschaftlich. Ich glaube, das bietet schon auch richtig was für einen Zuschauer. Und ich glaube, da können wir, wenn wir da wieder einige Leute auch begeistern können, dann macht es, glaube ich, auch für uns Sportler richtig Bock, da an den Start zu gehen. Also die Anlagen in Predazzo sind auch richtig cool, also die Chancen. Und deshalb, ja, freut es mich umso mehr, dass es endlich wieder Olympia gibt in Europa.
Ja, mir geht es schon auch genauso. Es wird viel darüber geredet, dass es so auseinandergerissen ist und dass wir das Olympia-Feeling vielleicht nicht ganz so haben. Aber auf der anderen Seite haben wir vielleicht doch mehr Olympia-Feeling in dem Sinne, dass wir auch mal an einem Ort sind, wo nicht so weit weg ist, wo dann auch viele Zuschauer sind, hoffentlich. Und ich glaube, dass vor allem so für uns ein Sport kann da vielleicht voll davon profitieren, weil wir sind schon immer ein Predator beim Weltcup und vielleicht gefällt es ja so vielen Leuten, dass dann auch die Jahre danach beim Weltcup dann mehr Leute vielleicht zuschauen.
Ja, ich muss euch kurz unterbrechen. Bei mir Kartoffelkontrolle klingelt.
Sehr gut. Wir hatten das Thema erst.
Juli, bis gleich.
Das dauert ein bisschen. Aber, gut, dann verabschieden wir ihn halt einfach. Hilft ja nichts.
Jawohl. Julian Schmid. vielleicht setzen wir das einfach nächste Woche fort. Sonst.
In dem Fall werde ich von der Dopingkontrolle gecrashed. Hilft leider nichts.
Ja,
komm einfach nächste Woche wieder.
Ich komme nächste Woche wieder, ja. Ich gebe euch dann Bescheid, wie es abgelaufen ist.
Sehr gut. Ideal.
Okay.
Also danke und ja, gut. Wir sehen uns ja.
Wir sehen uns auf jeden Fall.
Ciao, Juli. Ciao.
Das passt jetzt eigentlich gut, weil wir wollten eigentlich ja schon in der Folge mit dem Cornel über genau diese Termine sprechen. Haben es dann aber nicht gemacht. dann können wir das ja nächste Woche machen.
Mhm. Zu Olympia noch. Ich habe da auch echt mit einigen Sportlern heute drüber gesprochen. Hat halt alles so sein Für und Wider. Einerseits ist man ja total froh, dass die Spiele jetzt wieder in Europa stattfinden, in einem Land, in dem der Wintersport wirklich Tradition hat und auch wirklich gelebt wird und wo halt auch jetzt nicht so viele Anlagen neu gebaut werden müssen. Also ja, schon eher nachhaltige Spiele. Gleichzeitig hat man halt einfach nicht alles mehr an einem Ort. Also ein olympisches Dorf in dem Sinne, wo dann alle zusammen leben, gibt es auch nicht. Die Orte sind einfach weit entfernt. Also dieser ursprüngliche Olympia-Gedanke, der ist halt jetzt so, wird vielleicht so nicht mehr gelebt dieses Jahr.
Das ist generell ein Thema, was im Sommersport vielleicht einfacher zu gestalten ist, wie jetzt im Wintersport. Also Winterspiele an einem Ort mit diesem Feeling, mit einem großen Dorf und dieser Flair. Also ich war letztes Jahr in Paris, wenn man das weiß, das waren ja so die Märchenspiele, so stellt man sich's vor. Aber wie will man das umsetzen? Das ist die andere Frage.
Wo will man das umsetzen?
Ja, wo? Es wäre vielleicht möglich und es wäre jetzt sicher auch möglich gewesen, wenn ich jetzt an die Spiele denke, die jetzt kommen. Es wäre sicher möglich gewesen. Biathlon, es gibt auch einen Schießstand in Tesaro, wo es Langlaufstadion ist. Also man hätte Biathlon da machen können. In Oberecken nebendran gleich, Pampeago, gibt es Alpinpisten. Hätten wir auch direkt da machen können. Aber im Endeffekt hat sich Italien damit beworben, dass es so nachhaltig wie möglich wird. Und wenn man das will, dann nimmt man die bestehenden Orte, die auch, wo man sicher weiß, die werden danach weiter genutzt, so wie jetzt Predazzo. Für uns ist es super, für Predazzo ist es super. Die Schanzen, das war überfällig, dass man die mal umbaut. Das ist bei uns ein Termin, ein Weltcup, war jedes Jahr immer Weltcup da und es wird wahrscheinlich immer so bleiben. Die sind bei der Tour de Ski, die haben Skisprung-Weltcup, nordische Kombination. Und ja, jetzt hat man da einfach eine Top-Infrastruktur und für die nächsten Jahre. Also wenn man es so sieht, ist es natürlich schlau gemacht von den Italienern, weil sie das Geld einstecken und halt in da investieren, wo sie es vielleicht brauchen.
Hey,
war Juli. Doch falscher Alarm. Ich bin doch wieder da. Ja, okay. Das war Dopingkontrolle, aber war doch nur der Kai.
Ah, oh, der kommt dann gleich bei mir auch noch vorbei, oder?
Ja.
Warum? Also.
Perfekt.
Habe ich was Wichtiges verpasst?
Wir haben uns überlegt, wie man es machen könnte, dass die Winterspiele an einem Ort sind wie Sommerspiele, weil das Problem ist ja, am Sommer den Olympia-Gedanken, den man hat und wie man sich so Spiele vorstellt, alles an einem Ort, alles in einer Stadt, ein großes Dorf. Das geht halt eigentlich nur im Sommer. Und wenn man es im Winter macht, müsste man halt alles an Ort bauen. So wie es jetzt in Peking oder Pyeongchang war. Aber es geht ja auch wieder nicht, ist nicht nachhaltig.
Ja, und aber auch das bist du jetzt besser als ich, aber auch an den Orten war ja nicht alles zentral. Also da gab es auch die Bubble Peking und Zhangjiakou und weiß ich nicht. Und das war ja auch was, 200 Kilometer auseinander oder so?
47 Minuten mit dem Schnellzug oder 4 Stunden mit dem Bus.
Irgendwie so.
Corona-gerecht.
Und das ist natürlich schon auch der Punkt. Und das Thema Bauen, da muss man halt doch auch einfach sagen, ist die Sportarten, die dazugekommen sind, also gerade der ganze Freestyle-Bereich, die sind sehr infrastrukturintensiv. Also was jetzt los wäre, wenn du in einem Skigebiet alle Alpinwettbewerbe plus alle Freestyle-Wettbewerbe inklusive Skicross, Aerials, Buckelpistchen, weiß ich nicht, veranstalten willst. Das müsste ja ein riesen Skigebiet sein, das dann 2 Wochen komplett oder noch länger, das wahrscheinlich den Großteil des Winters komplett dicht ist. Und wer macht das mit?
In Pyeongchang war es schon sehr, sehr nah dran. Also da war, soweit ich weiß, war eigentlich nur die Abfahrt woanders. Und da haben sie sogar einen Lift gebaut, den sie nur provisorisch hinbaut haben. Also Gondeln und die Stützen und alles haben sie so hinbaut, dass man es wieder abbauen kann danach. Und auch ein Hotel für alle Athleten haben dann ein Hotel gewohnt, also die Abfahrer. Und das wurde dann auch danach wieder abgerissen. Also es war auch nachhaltig in dem Sinne. Und alles andere war eigentlich schon da in diesem Alpensia, hat es geheißen. Da gab es halt auch ein riesiges olympisches Dorf in dem Fall.
Ja, aber eigentlich, also für den Winter wird es echt schwierig. Also selbst in Deutschland, wenn man ja überlegt, so, dass man es so richtig zusammenkriegt, das, ja, ich glaube, ist fast eine Sache der Unmöglichkeit. Also
München wäre halt, wenn man München macht und dann halt auf die verschiedenen Orte dann ausweicht, im Umkreis von 2 Stunden hat man eigentlich alles. Zentraler wird es nicht werden im Winter.
Ich meine, im Endeffekt, also München wäre wahrscheinlich halt auch so wie Italien jetzt. Ihr hättet eure Wettkämpfe in Oberstdorf, die Skispringer-Langläufer wären auch da, Biathlon wäre wahrscheinlich in Ruppolding, Alpinen vielleicht in Garmisch, die Rodler wären in Königssee, wenn es die Bahn noch gäbe. Also ich glaube, besser wie so wird es auch nicht funktionieren.
Ja, aber das ist trotzdem noch ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel nach Mailand aus Val di Fiemme fährt man halt 4,5 Stunden oder so.
Echt?
Von
so weit
Antals doch? Fährt man 6 Stunden, glaube ich, nach Mailand.
Von 6 Stunden?
Ich glaube ungefähr. Also,
aus Antals sind, glaube ich, so 1,5-2 Stunden.
Eine Geiger-Kalkulation.
Ich bin gut im Schätzen.
Das schaue ich jetzt
aber auch das Krasse halt, boah, also das sind dann schon andere Strecken jetzt nochmal, wie jetzt von,
also es sind 3,5 Stunden
nach Garmisch. 3,5?
Ja.
Sag doch, habe ich doch gesagt, oder? Was
6 Stunden halt.
6 Stunden. Ja, wenn mit dem ganzen Verkehr bei Olympia noch, dann landet man bei 6 Stunden. Ja, aber es ist trotzdem schon sehr weit, auch von uns nach Bormio oder alleine die Skifahrer, Frauen und Männer, an so weiten Strecken, also so weit auseinander. Ich glaube, da wäre jetzt München schon näher alles zusammen. Aber ja, klar, perfekt.
Du hättest gar keine 2 Skigebiete, auf die du so teilen könntest wahrscheinlich.
Nebelhorn, Halfpipe, Revival.
Das wäre geil.
Die olympische Halfpipe am Nebelhorn.
Make Fellhorn Park big again.
Fellhorn Park, ja.
Naja, ihr wohnt dann direkt in Predazzo oder wo wohnt ihr?
Wir wohnen in Ciano, heißt es Ciano?
Ciano, ja. Ciano ist nichts. In Ciano die Langlaufstrecke. Wir wohnen am
diesen Lago di Tesoro.
Tesoro.
Wir wohnen am Fuße des Lavazze-Pass, wo wir ja. In einem Hotel mit den Langläufern zusammen. Also nicht im olympischen Dorf.
Kommt der Uli?
Uli ist leider nicht dabei, ne?
Ah, schade.
Schade.
Aber die Italiener haben das, also in der Region sind wir noch nie enttäuscht worden kulinarisch. Und wir werden regelmäßig enttäuscht kulinarisch. Wenn wir
wie war es in Otepää?
Da sind wir zum Beispiel wieder enttäuscht worden.
Was gab es zum Essen?
Ja, nichts besonders Gutes. Es war Nahrungsaufnahme.
Okay. Wir müssen doch noch drüber sprechen, und da wollte ich eigentlich vorhin schon hin, weil nämlich, darum habe ich euch gefragt, wie sicher ihr euch da wart bezüglich Olympia, weil medial in den, gerade in den Übertragungen rund um den Heimweltcup in Oberhof jetzt schon überall quasi angestimmt wurde, oh, hier entscheidet sich jetzt alles. Und zwar, ich habe querbeet geguckt, ZDF, Eurosport, alle, überall hieß es, ah ja, der Schmied ist gesetzt. Und Rizek hat sich jetzt hier auch etabliert und jetzt muss man mal noch gucken, Geiger oder Tannheimer oder überhaupt. War denn da dann überhaupt gar nichts dran an so einer Stimmung, dass das jetzt noch Entscheidungswettkämpfe sind in Oberhof, oder hat das vielleicht doch ein bisschen Stress im Kopf gemacht?
Ja gut, ich glaube, sie sind halt davon ausgegangen, weil der Ritchie und ich hatten halt, glaube ich, eine volle Norm. Aber der Finzi hat eigentlich in OTP auch eine volle Norm gemacht. Also
es hatten 3 Athleten eine volle Norm.
Ja.
Klar, hätte der Wendel jetzt nur 2-mal gewonnen, dann hätte man wahrscheinlich schon, dann wäre er wahrscheinlich auch mit, hätte einen rausgekickt und dann hätten sie sich entscheiden müssen. Aber so weit zum Denken, also da muss man sich dann doch auf sich selber konzentrieren.
Aber die Wettkämpfe, wir müssen natürlich damit anfangen, nachdem wir es neulich schon von Oberhof hatten. Es war vollkommen untypisches Wetter, oder Juli?
Ja, es war wirklich wunderbar. Also am Anreisetag, da hat es durch unser Zimmer nur durchgepfiffen. Das war wirklich übel. Da war nicht an Skispringen zu denken, aber es war dann wirklich Samstag und Sonntag beides Mal eigentlich windstill. Nein, am Freitag, wo wir dann auch noch gesprungen sind, war es eigentlich top. Und ja, die Sonne ist rausgekommen. Also es war echt richtig schön. Es hat so 5, 6, 7 Grad gehabt in der Sonne. Also es war echt angenehm. Also es war für Oberhof wirklich perfekt. Wir hatten auch richtig schönen Zuschauer, also ist ja bei uns auch nicht selbstverständlich. Also da muss man auch ein großes Lob da an die Oberhofer aussprechen. Das war echt top organisiert, auch mit den Bussen und so. Sonst kommen die Leute nicht um 9 oder 8:30 in der Früh an die Schanze und schauen sich unser Springen an. Und ja, das war schon echt richtig cool gemacht und auch richtig cool aufgezogen und hat echt Spaß gemacht, da die Wettkämpfe zu haben.
Und das Witzige war, dass wir waren ja noch die Nacht von Sonntag auf Montag auch noch und an dem Abend kam dann der Wind wieder und der Nebel. Also es war wirklich dieses Zeitfenster von Freitagmittag bis Sonntagmittag oder Sonntagnachmittag, wo perfekte Bedingungen waren und genau da haben wir sie gebraucht. Und davor und danach wahrscheinlich wäre es sehr schwer geworden. Aber es haben sie sich mal verdient, würde man sagen.
Ich finde, es kam schon auch im Fernsehen rüber, dass da das ganze Wochenende auch eigentlich gute Stimmung war.
Es wirkt natürlich nach dem Biathlon-Weltcup, diese Riesentribünen, wenn da halt zum Teil leer sind oder ja schon die meisten leer sind, also so viele Zuschauer waren es dann auch wieder nicht. Für unsere Verhältnisse gut, aber wenn man halt die Bilder vom Biathlon kennt, wie es da 25.000 Zuschauer sind, wirkt es halt nicht ganz so, aber die, wo da waren, die haben gut Stimmung gemacht und es war also wirklich, es war nicht wenig los. Wenn man da durchs Stadion gelaufen ist, war schon richtig cool und vor allem in der Früh beim Springen, da hat es dann deutlich mehr ausgeschaut, weil das Stadion nicht so groß ist an der Schanze und es war wirklich, wir waren alle erstaunt, weil die Zeiten waren ja, die Startzeiten haben sich mal wieder eher an den Fernsehzeiten orientiert und oder schätze ich mal, ich glaube, die Organisatoren haben sich nicht ausgesucht, dass wir um 9.45 Uhr und 9.15 Uhr springen. Vor allem am Sonntag sind wir um 9.15 Uhr gesprungen und um 15.45 Uhr gelaufen. Also das sucht sich kein Veranstalter freiwillig aus. Und es waren trotzdem viele Zuschauer da. Also es war schon cool.
Aber es war eigentlich eh ein cooles Wochenende. Ich meine, wenn man jetzt als Fan vor Ort war, konnte man aussuchen zwischen Noko, Langlauf, Rodeln konnte man sich auch noch anschauen.
Rodeln EM. War wieder so ein. Der Juli auf einmal. Ach, übrigens, der Weltcup hier ist gerade gleichzeitig die EM bei den Rodeln.
Das hatte ich jetzt auch nicht. Es
wurden einfach noch Europameistermedaldien, Europameisterschaftsmedaillen verteilt. Wir so, okay, ja. Das wäre bei uns eigentlich auch cool, wenn man einfach so.
Europameisterschaft? Nee. Gibt's gar nicht, gell?
Aber man könnte es eigentlich einführen, so random bei irgendeinem Weltcup noch sagen, so, du bist jetzt Europameister. Und dann werden die Japaner und die Amerikaner halt aus der Liste gestrichen. Die sind ja leider nicht ganz so gut gerade bei uns. Es fällt nicht so auf, waren jetzt keine Medaillenkandidaten.
Aber am Sonntag war Kacke zu laufen, oder?
Ja, also es war halt wieder ein klassisches Rennen vor uns, deshalb wurde dann halt nochmal kurz vor unserem Rennen halt aufgefahren und dann hat es halt auch nicht an, so richtig, konnte es halt auch nicht mehr anziehen. Also es war dann relativ warm und ja, dann war es halt wieder sehr tiefes Geläuf. Also ich denke, man hat es gesehen, es war ein ziemliches Gestapfe, aber schlussendlich ist das eigentlich auch ganz egal. Wir haben das öfters, solche Bedingungen und ja, man muss sich einfach darauf einstellen. Also es hilft eben meistens nichts. Du läufst los und läufst so schnell du kannst, ob es da tief ist oder hart, ist in dem Fall egal. In dem Fall für uns war es eh gut, dass es tiefer war, ne? Sonst wären wir nicht so lang gelaufen und ich glaube, dann hätten wir auch nicht so viel aufholen können.
Ja, das war ganz witzig. Heute habe ich mit Philipp Horn geredet bei der Einkleidung und er hat gesagt, boah, das war ja schrecklich zum Laufen. Wie kann man denn ein klassisches Rennen davor legen und dann fahren die da drüber und es wird weich? Ich habe gesagt, ja, das ist bei uns Standard, das gibt es ganz oft. Wenn halt ein klassisches Rennen ist, dann können wir ja nicht einfach über die Spuren drüber laufen, dann wird halt aufgefahren und dann dürfen wir direkt drüber und das haben wir schon so oft gehabt.
Das sind die Biathleten also, verwöhnt, da gibt es niemand anderen, der ihre Strecke mitnutzt.
Ja, also das ist bei uns schon, ja, wir orientieren uns halt an den anderen, das ist oft so, aber ja, da beschweren tut sich da jetzt niemand so richtig bei uns.
Ja, was willst du machen?
Geht allen gleich und wenn man sich da jedes Mal aufregen wird, dann hätte ich wahrscheinlich noch nicht viele Starts in Oslo gehabt. Und da ist wirklich der Klassiker. Wenn dann der klassisch 50er ist und dann wird danach einmal kurz drüber gefahren und dann laufen wir auf der Strecke. Und da sinkt man so tief ein. Das ist dann immer richtig übel. Aber gehört dazu.
Aber Juli, die Bedingungen haben dir eh nichts ausgemacht, oder? Platz 3 am Ende. Also ich glaube, da kannst du dich nicht beschweren.
Nee, eben durch das, dass es halt auch so ein langes, hartes Rennen war, konnte man dann am Schluss schon noch ziemlich viel aufholen. Und ja, deshalb, ich beschwere mich da nicht. Das war umso schwerer in dem Fall, umso besser. Und ja, eigentlich macht es mir nicht so viel Spaß, wenn es so tief ist, aber da hat es mir in dem Fall mal nichts ausgemacht. Zum Glück, aber die Oberschenkel haben trotzdem gebrannt, aber für das machen wir den ganzen Spaß, ja.
Wie fühlt es sich an, einen Birkstieg hochzulaufen?
Ja, cool. Also speziell aber an dem Samstag waren da echt viele Leute. Also das war echt richtig schön und er ist auch wirklich extrem, extrem hart und anspruchsvoll. Ich glaube auch die Runde, wo wir hatten, die war auch ziemlich am Limit von unserem so Reglement, was es so für unsere Strecken gibt. Aber wir sind ja auch nur zwei verschiedene Runden gelaufen. Am Samstag und Sonntag fand ich jetzt persönlich auch echt mal ganz, ganz cool. Also dass man sich auf jeden Fall auch Gedanken gemacht hat. Und deshalb fand ich es euch sehr gelungen. Klar, und der Birkstieg ist extrem hart. Also ist natürlich nicht ganz einfach. Und oben raus wird es auch meistens nur immer so schleimig. Und dann geht es in eine lange, anspruchsvolle Abfahrt, wo man sehr schnell ist. Aber ja, mir hat dann den Fall gefallen. Zumindest am Sonntag. Am Samstag nicht so richtig.
Ich muss sagen, wir machen uns ja so Langläufer und Kombinierer, machen sie immer lustig über die Strecken der Biathleten. Weil die ja doch meistens deutlich leichter sind wie jetzt bei uns von den Anstiegen her. Aber also der Birkstieg, der ist wirklich, also der ist schon ordentlich. Also da schon wirklich ganz schön hart. Die Strecke war schon anstrengend, so ist nicht. Aber ja, so oft haben wir die Biathlon-Strecken sonst noch nicht ausprobiert.
Was war denn bei dir am Samstag los, Vinzenz? Da ist etwas passiert, was ganz, ganz selten passiert. Du bist nämlich, standest nach dem Laufen schlechter da als nach dem Springen.
Ja, sowas soll es dann bei mir auch mal geben. Ja, ich hatte, also normalerweise habe ich natürlich immer überragende Ski, aber an dem Tag kamen mehrere Sachen zusammen. Mein Material war wirklich, es war leider ein Fehlgriff. Es waren ein bisschen schwierige Bedingungen und ich habe so eine riskantere Variante gewählt, wenn man sagen, so kann man es ungefähr sagen, an Ski. Und das war definitiv die falsche Wahl. Also der Ski war wirklich sehr schlecht. Und dann bin ich gleichzeitig noch relativ schnell losgelaufen und habe es dann einfach nicht geschafft, an die Gruppe davor hinzukommen. Und beim Compact ist es ja immer so, dass man durch die festen Abstände, es ist so eine Staffelung, die dann wie so eine Pyramide wirkt. Also, weil jeder hat ja immer nur so ein paar Sekunden auf den Vordermann und jeder denkt dann, okay, da laufe ich hin. Und das staut sich ja nach hinten dann irgendwann auf. Weil jeder will zum Vordermann und irgendwann kommt der Cut. Und der Cut kam halt dann vor mir. Ich wollte halt an die Gruppe hinkommen und bin den Birkstieg hoch und hab voll in die Abfahrt reingeschoben, hab gedacht, gut, bis ich unten bin, bin ich an der Gruppe dran. Aber dann bin ich halt unten mit nochmal 4 Sekunden mehr Abstand rausgekommen. Hab's dann versucht, bis ins Stadion rein, das aufzuholen. Bin durchs Stadion durch, dann nochmal Vollgas, aber hab's selbst da nicht geschafft. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann war's vorbei. Dann wollte weder mein Körper noch mein Kopf wollte noch irgendwas machen. Und dann, als dann so eine Gruppe mit 10 Leuten einfach an mir vorbeigefahren ist in der Abfahrt, dann war es völlig vorbei. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt läuft es einfach an mir vorbei. Jetzt ist mir egal. Morgen ein neuer Tag. Da war es dann wirklich, die letzte Runde bin ich dann nur noch ausspaziert.
Ich habe mich schon gefragt, ob du einfach blau gegangen bist.
Ja, ein bisschen blau war ich schon. Also ich war schon auch blau, so ist nicht. Also, aber ja. Soll es mal geben. Das war nicht das allererste Mal, dass ich in einem Rennen eingegangen bin. Also so ist nicht.
Die machen sich schon alles Sorgen um mich.
Ja, so viele Leute. Meine Mama hat sich ernsthaft Sorgen um mich gemacht. Und meine Frau auch. Ja, ich weiß gar nicht, das ist nur, weil ich jetzt einmal zurückgefallen bin im Laufen. Also hat sich wirklich nicht gut angefühlt. So ist nicht. Also ich war jetzt nicht zufrieden mit der Leistung, aber ich habe mir jetzt keine großen Sorgen um mich gemacht.
Am Tag drauf lief es ja dann auch schon wieder besser. Da seid ihr alle irgendwie relativ ins ähnliche Eck gesprungen und hattet ein bisschen alle mindestens 1 Minute Rückstand und seid dann aber gute Zeiten gelaufen. Johannes Rittek zweite Laufzeit, Juli vierte, Finzi sechste.
Ja, ich war leider nicht ganz im gleichen Loch. Also ich war leider so ein bisschen dahinter. Wäre schon schön gewesen, mit der Gruppe mitzulaufen da. Vorne dran, dieser, wo es dann ums Podest gegangen ist, aber da hätte ich halt einen Meter weiter springen müssen.
Der hat gefehlt.
Ja. Jetzt kann ich ja ein bisschen üben, die nächste Woche, und dann springe ich vielleicht wieder einen Meter weiter. Oder im Optimalfall 5 Meter weiter.
In Seefeld bist du ja bekanntlich letztes Jahr sehr gut gesprungen.
Seefeld, da springe ich eigentlich meistens relativ gut. Da hatte ich mal übrigens vielleicht eine kleine witzige Story. Da haben der Juli und ich mal um ein Bier gewettet, vor ein paar Jahren. Wer mehr Sprünge, also es gibt ja 3 Wettkampfsprünge an dem Wochenende vom Triple. Und wir haben gewettet, wer mehr gewinnt, also Best of 3 in dem Fall. Und da sind wir beide recht gut gesprungen zu der Zeit. Und es hat uns beide angespornt. Ich habe leider das Duell verloren. Juli hat die ersten 2 Tage gewonnen und ich am 3. Tag. Aber ja, hab die Wettschulden beglichen.
Mhm. Hast den falschen Gegner ausgesucht. Wir können gern wieder die Wette machen.
Stimmt,
ich bin wieder bereit. Ja, mhm. Ich bin wieder bereit. War ja nicht so schlecht dann eigentlich.
Nee, es war gut. Also, da war ich 2. nach dem Springen und du glaubst 4. oder so am Sonntag. Ja. Also war schon ordentlich. Machen wir wieder. Die Wette gilt. Ich bereite mich vor. Ich esse ab jetzt nichts mehr. Bis dahin.
Fahrt sie jetzt nach Seefeld nächstes Wochenende?
Ja, so ist mal der Plan. So, wenn alles so kommt, können wir jetzt noch mal springen hier am Freitag und Samstag. Und dann ist mal geplant, dass wir nach Seefeld fahren. Dann ist ja eh gleich das Triple. Und dann bleiben wir vielleicht noch, oder ziemlich sicher eigentlich noch in Seefeld bis, ja, kurz vor der Anreise dann eigentlich zu Olympia und schauen, dass wir da noch gut trainieren.
Sehr nice.
Das ist wirklich wie so ein die gefühlt alle Kombinierer, die 36, die da am Start sein werden, sind gefühlt alle davor in Seefeld. Also es liegt auch irgendwo auf der Hand. Wir haben einen Weltcup davor in Seefeld. Es liegt auf dem Weg nach Predazzo. Von da aus sind es nur noch 1,5 Stunden oder vielleicht 2. Und hat ungefähr die gleiche Höhe. Deswegen sind da wirklich die Norweger, die Finnen. Also ich glaube, da werden einige Kombinierer unterwegs sein.
Aber gäbe es sonst keinen ähnlichen Trainingsort?
Ja, theoretisch natürlich bei uns. Vielleicht in Oberstdorf, wenn es von den Bedingungen so bleibt wie jetzt. Also heute, wo wir natürlich hier reingefahren sind, ins gelobte Land, das war traumhaft. Also... aber ja, durch das, dass bei uns natürlich auch die Skiflug-WM und so was alles ist, ist es halt dann auch ein bisschen schwierig und man will ja dann auch ein bisschen einen Schanzenwechsel haben. Und ich glaube, da ist halt Seefeld speziell dann nicht so schlecht, wenn man dann da vor Ort ist. Nicht. Meistens hat auf der Schanze halt auch ziemlich Rückenwind, was vermutlich in Predazzo halt auch so ist. Und eben auch die Langlaufmöglichkeiten an sich in Seefeld sind halt auch top. Und ja, deshalb stufen sich das viele aus. Hat vielleicht auch, glaube ich, eine ähnliche Höhe wie Predazzo, kann auch ein bisschen eine Rolle spielen. Aber ich glaube, die ganzen Athleten, glaube ich, wenn man so fragt, wo man so am liebsten hinfährt, ich glaube, dann auf Lehrgang ist, glaube ich, fast im Winter Seefeld oder Oberstdorf, würde ich mal sagen.
Das sind auch die typischen Orte. Oberstdorf ist aber so wirklich der klassische Ort für sämtliche Vorbereitungen. Man hat halt, es gibt nicht viele Orte in der Skisprungwelt, die halt 2 Schanzen haben im Winter, die top präpariert sind und nebeneinander sind. Also eine Großschanze und eine Normalschanze. Im Normalfall muss man eben auf beiden nochmal trainieren, bevor man dann zum Großereignis kommt, weil da braucht man auch beide Schanzen. Deswegen, also wir haben eigentlich fast immer in Oberstdorf WM-Vorbereitung oder Olympia-Vorbereitung gemacht und auch, wie gesagt, auch die meisten anderen Nationen. Das ist eigentlich so ein klassischer Ort. Also nicht nur, weil es wir hier sehr gern mögen, aber es bietet sich halt einfach an.
Also das war gerade keine Werbung?
Nee.
Also da musst du den Jingle reinmachen, oder nicht?
Genau.
Ich werde euch auf jeden Fall mal besuchen.
Drehen wir mal ein paar Runden.
Schauen wir mal, ob ich bei euch mitlaufen kann.
Kein Problem, hast mich da am Samstag gesehen, da wärst du schon noch hinterherkommen.
Mit Sicherheit, so wie du am Samstag da rumgelaufen bist.
Bist nicht du mal 100 Kilometer am Stück gelaufen in Seefeld-Kroko?
Mhm. Ja, Winter vor 2 Jahren. Das war so ein Ende März. Top-Bedingungen. Sind wir morgens, nachts um 4 sind wir los mit Stirnlampe. War echt ganz cool.
Das habe ich noch nie gemacht.
Könnte mir jetzt auch nicht passieren.
Aber ich habe es auch jetzt nicht direkt vor, das zu machen.
Ja, aber es war auch total dämlich, weil es gab halt nur noch so eine 3-Kilometer-Runde. Dann sind wir halt da wirklich nur, sind da wirklich nur gekreiselt, um halt die 100 voll zu machen, weil wir das halt unbedingt noch machen wollten. Ich glaube, das kann man sicher schöner machen, irgendwann mitten im Winter, wo man mehr
das
laufen kann.
Das ist allerdings richtig. Ja,
absolut.
Aber so ist die Challenge nochmal härter. Also.
Mhm. Ja, eben, absolut.
Hart im Kopf, das ist gut.
Ja. Mhm.
Hart im Kopf ist, glaube ich, nicht gut. Naja, Juli, was will sonst schon loswerden? Was geht sonst noch ab gerade?
Ja, sonst. Ich verbringe wieder viel Zeit mit dem Herr Geiger. Die nächsten Wochen werde ich auch viel Zeit mit dem Herr Geiger verbringen.
Deswegen ist es jetzt gerade nicht schlecht, dass wir uns mal jetzt das kurz örtlich getrennt haben zur Podcastaufnahme.
Ja, nee, sonst. Ja, ist halt die klassische Phase jetzt vor Olympia. Am Donnerstag dürfen wir noch Skifliegen, das kann man vielleicht noch sagen.
Hey, cool.
Haben wir noch die Möglichkeit, so als nicht Vorbereitung, aber eben als Einfliegen halt vor den Herren bei uns, haben wir die Möglichkeit eben gekriegt, mal, ich denke, dass so 2 Flieger so werden bei uns. Donnerstag Vormittag, da ist glaube bei uns auch, oder da ist ein Teil von der Mannschaft am Start. Da ist dann noch so ein kleines Highlight, vielleicht kann ich noch meinen PB ein bisschen nach oben bringen, meine 205 Meter schlagen vor 4 Jahren. Ja.
Gut. Ist das schon so wieder so lang her?
Ja, 3,5 Jahre. Ja, es war nach der Olympiasaison hatten wir die Möglichkeit einmal und jetzt vor ein paar Wochen haben wir mal wieder überlegt, ja, eigentlich wäre alles gerichtet und jetzt hat er mal angemeldet und dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ja 1 bis 2 Flüge, wenn es optimal ist, vielleicht 3, aber ich glaube eher 2 und da freut es mich natürlich auch ein bisschen drauf.
Hervorragend. Dann gutes Fliegen.
Danke.
Wir werden uns nicht persönlich in Seefeld sehen. Ich werde zuschauen. Wir sehen uns in Predazzo beim Teamsprint. Dann hoffentlich persönlich. Bis dahin, all the best.
Cool. Juli, danke, dass du hier mal wieder vorbeigeschaut hast.
Also sorry, Mann, das ist so, also wenn es hier noch was zu besprechen gibt, ich habe schon noch Zeit, aber.
So, ja, ein schönes gut. Schlusswort, so all the best.
Nee, danke, ja, ich denke. Bin immer wieder gern dabei.
Ja, das ich denke, wir werden auf jeden Fall mal ein Update geben von ob es schon Lagerkollaps gibt im Geiger Schmiedzimmer, das jetzt dann doch sehr lange an einem Stück unterwegs sein wird. Da haben wir sicher mal die Möglichkeit, nochmal ein Update zu geben, wie es uns geht und ja.
Und vor allem, wie es mit der Wette ausgeschaut hat, natürlich.
Stimmt.
Mhm.
Echt stimmt, so.
Wer sich das Bier erkämpft hat.
Ja, und eine Olympia-Edition könnte man da ja auch machen. Da sind es ja auch 3 Wettkampfsprünge.
Nee, lieber beim Triple.
Ja.
Bei Olympia sind wir gemeinsam für Deutschland am Start.
Mhm.
Und beim Triple sind wir gegeneinander am Start.
Das ist ganz klar, ja.
Mhm.
Ja, ich finde es schön, dass du das so nochmal abgrenzt, Finzi, super.
Ja. Das sind wir dann in Einzelzimmern. Nee. Gut, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Bin gerne wieder Gast.
Sehr gut. Sollen wir jetzt der Nada noch Bescheid geben, dass ab jetzt geht, oder?
Ja, ich habe alles vorbildlich eingetragen. Also.
Meine Stunde ist jetzt auch dann irgendwo. Ah nee, hatte es heute früh schon.
Ja, perfekt, dann gut. Mach mal Schluss, oder?
So dimmer.
So dimmer. Am Ende sagen wir noch, meldet euch auf Instagram @g.happens oder per Mail team@g.happens.de. Verteilt viele Sternlein, da wo ihr uns hört, oder schreibt Rezensionen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Bei den Sternen müsst ihr nur aufpassen, weniger als 5 akzeptiert Herr Geiger nicht.
Korrekt.
Sonst erscheint er euch irgendwie im Schlaf oder so. Gut. wunderschön. Wir haben nicht mehr lang bis zu Olympia, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Melden uns natürlich aber vorher nochmal. Bis dahin, macht es gut.
Ciao.
Ciao. She happens.